Herzlich willkommen zum Podcast Zeit für Gender des Zentrums für Geschlechterstudien der Universität Paderborn. In dieser Reihe hören Sie einige Vorträge der Ringvorlesung Eine Klasse für sich, Leben mit Geschlecht und Herkunft, die im Wintersemester 22/23 von Matthias Philipper vom Fach Soziologie und mir, Claudia Maas, vom Zentrum für Geschlechterstudien organisiert wurde. Die Ringvorlesung wurde unterstützt vom Dekanat der Fakultät für Kulturwissenschaften, der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und dem Projekt Diversity der Universität Paderborn. Sie hören nun den Vortrag Krisenklassenkapitalismus, die 3 Ks in den Geschlechterverhältnissen von Professorin Dr. Stefanie Wöhl von der Fachhochschule der BFI Wien. Moderiert wurde der Vortrag von Oksana Eremin von der Universität Paderborn.
Ich würde sagen, wir beginnen nun mit der Ringvorlesung, eine Klasse für sich, Leben mit Geschlecht und Herkunft, die ja von Doktorin Claudia Maas und Matthias Philipper in diesem Wintersemester organisiert wird. Ich heiße Oksana Eremin, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissenschaft an der Uni Paderborn und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute in diesem Zoom-Raum für den Vortrag Krisenklassen, Kapitalismus, die 3 Ks in den Geschlechterverhältnissen von Professorin Dr. Stefanie Wöhl begrüßen darf. Das Ziel dieser Ringvorlesung ist es ja, dafür zu sensibilisieren, wie denn eigentlich die gesellschaftlichen Strukturkategorien Klasse und Geschlecht überhaupt miteinander verwoben sind. Und in dem heutigen Vortrag von Professorin Stefanie Wöhl geht es im Speziellen darum, danach zu fragen, in welchen Zusammenhängen denn eigentlich multiple globale Krisen mit Klassen- und Geschlechterverhältnissen stehen. Aber hierzu gleich mehr von unserem heutigen Gast Stefanie Wöhl, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Stefanie Wöhl ist Professorin für Politikwissenschaft und von 2019 bis 2022 hielt sie den Jean Monnet Lehrstuhl für Diversity and Social Cohesion in the European Union im Studiengang Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung an der Fachhochschule des BFI Wien. Der Jean Monnet Chair für Diversity and Social Cohesion in the European Union fördert Studien und Forschung zur europäischen Integration aus der Diversitätsperspektive des sozialen Zusammenhangs und verankert damit Gender und Diversity in die EU-Forschung und Lehre und geht somit an ProfessorInnen, die sich auf die EU-Studien spezialisiert haben. Stefanie Wöhl forscht, publiziert und lehrt seit 2003 zu Gender und Diversität im europäischen Integrationsprozess und ihr aktueller Forschungsschwerpunkt liegt auf den Folgen von Mehrfachkrisen für den sozialen Zusammenhalt und die Vielfalt von Lebensweisen. Seit 2015 ist Stefanie Wöhl an der Fachhochschule des BFI Wien beschäftigt und war 2015 bis 2018 Leiterin des Stadt Wien Kompetenzteams für European and International Studies. Aktuell arbeitet sie in dem durch die Stadt Wien geförderten Projekt Leistbares Wohnen als Voraussetzung für smartes und nachhaltiges Wirtschaften in der Stadt Wien. Und dieses Jahr hat Stefanie Wöhl zusammen mit Michael Hunklinger eine Special Issue der Zeitschrift Momentum Quarterly Journal for Societal Progress herausgegeben. Der Titel der Ausgabe lautet Gender Diversity and Social Cohesion in Europe. Zu ihren aktuellen Veröffentlichungen zählen auch folgende Artikel, die im Jahr 2021 erschienen sind. Einmal Covid-19, eine intersektionale Betrachtung. Dieser Beitrag ist in der Publikation Frauengesundheit und Corona, Sammelband des Wiener Programms für Frauengesundheit der Schriftenreihe Frauengesundheit Wien erschienen. Und in der Fachzeitschrift Momentum Quarterly ist der Aufsatz Die Covid-19-Pandemie und Wirtschaftskrisen, die Mehrfachbelastung von Frauen in Privathaushalten veröffentlicht worden. Und wenn Sie sich für weitere Publikationen interessieren, dann schauen Sie auf der Internetseite dieser Ringvorlesung vorbei. Dort finden Sie einen Abstract des heutigen Vortrags und einen Link zur institutionellen Website von Professorin Dr. Stefanie Wöhl. Und nun darf ich endlich an unsere Referentin übergeben und freue mich jetzt sehr auf den Vortrag Krisen, Klassen, Kapitalismus, die 3 Ks in den Geschlechterverhältnissen.
Ja, vielen Dank, Oksana, für die freundliche Einleitung und Einladung auch zu dieser Ringvorlesung. Genau. Also ich habe meinen Vortrag ja Krisen, Klassen und Kapitalismus überschrieben, die 3 Ks in den Geschlechterverhältnissen analog zu dem, wie früher die 3 Ks Kinderküche, Kirche vielleicht benannt worden sind, ja. Und möchte damit so ein bisschen auf die multiplen Krisen die wir mittlerweile ja leider in der Welt erleben, auch eingehen und wie das eben mit den Strukturkategorien Geschlecht und Klasse, aber auch mit weiteren Ungleichheitsmerkmalen verbunden ist, eingehen im Folgenden. Ja. Dafür werde ich also folgenden Inhalt darauf eingehen, also vielleicht am Anfang nochmal kurz auf die Zeit der multiplen Krisen eingehen, dann nochmal auf den Klassenbegriff und was bedeutet in diesem Zusammenhang soziale Reproduktion und wer macht vor allem die soziale Reproduktionsarbeit, nämlich unbezahlte Arbeit eigentlich, dann auf Krisen, Klassen und Geschlechterverhältnisse und wie die in dem Sinne zusammenhängen. Und dann auch nochmal auf zwei Beispiele, einmal ein bisschen größeres Beispiel, weil ich sehr viel ja zur EU selbst geforscht habe, auf die Krisen in der EU in den letzten, ja, muss man sagen, seit eigentlich in den letzten 10 bis 20 Jahren eigentlich schon. Und dann aber auch würde ich gerne Krisen im globalen Süden und da auch an einem Beispiel mit Ihnen diskutieren, später vielleicht auch, um aufzuzeigen, inwiefern auch diese multiplen Krisen im Grunde zusammenhängen. Ja? Und dann vielleicht auch noch im Fazit oder Ausblick, was man eigentlich dagegen tun könnte, beziehungsweise wovon all dies bestimmt ist. Und also fangen wir an, Europa im Zeichen multipler internationaler Krisenphänomene. Da haben wir natürlich zum einen auch diese Wahlerfolge rechtsradikaler und populistischer Parteien, vor allen Dingen auch eher diejenigen, wenn wir an Italien zum Beispiel denken, unter Meloni, das erste Mal, dass eine sehr rechtsgerichtete Politikerin auch quasi Präsidentin, quasi die Regierungsvollmacht erhält in Italien, ja, aber wir hatten auch schon in anderen Ländern, in Ungarn, wenn Sie an Orban denken, ja, auch in Polen die PiS-Partei, also eher Parteien, die auch sich nicht gerade besonders für Geschlechtergerechtigkeit aussprechen, ja. Also wir haben diese Entwicklung, die ich auch so quasi als Krisenphänomen beschreiben werde, würde, weil sie natürlich auch zum Abbau demokratischer Gleichheitsrechte beitragen, ja. Dann haben wir natürlich die Klima- und Umweltkrise, die vielleicht für uns immer nur so banal dahergesagt wird, aber wie wir nachher auch im Vortrag nochmal hören werden, hängen natürlich die Lebensgrundlagen nicht nur für uns, sondern von vielen Menschen in der Welt auch davon gerade ab, überhaupt ein Einkommen zu sichern, überhaupt Lebensgrundlagen zu erhalten. Wir haben es ja in diesem Sommer in Europa leider auch schon mehr spüren müssen als zuvor durch Waldbrände und so weiter. Also Klima- und Umweltkrise ist dafür natürlich auch ein Faktor dieser multiplen Krisenphänomene. Dann haben wir natürlich momentan auch, man muss es leider immer wieder erwähnen, den Krieg gegen die Ukraine, den Angriffskrieg durch Russland, der auch natürlich überhaupt die geopolitische Weltlage insgesamt verändert. Ja? Also einerseits natürlich, wir spüren das ja mittlerweile auch durch die Ressourcenverteilung, also Öl und Gas, wo wir in Europa, gerade in Deutschland und Österreich, wo ich ja lebe, auch sehr abhängig geworden sind von Russland. Das heißt, all das führt auch zu neuen Ungleichgewichten in der Weltpolitik, in den geopolitischen Strategien, in neuen Abhängigkeiten, beziehungsweise dass man jetzt erstmal neue Ressourcen quasi finden muss, um Wärme und Energie herzustellen. Aber es führt auch dazu, dass sozusagen Indien, China wieder wichtiger werden als Abnehmer für diese Produkte, auch für Russland, ja, und wie sich Europa und die EU in dieser Weltlage auch positioniert, also auch ökonomisch gesehen. Ja. Dann hatten wir natürlich die Pandemie, die uns ja alle sehr betroffen hat in den letzten 2 Jahren oder seit 2020 und die im Grunde auch zu diesen Vielfachkrisen noch dazugehört, weil natürlich auch die, wenn man das auch so in diesem Zusammenhang sehen möchte, auch diese mit der Umwelt- und Klimakrise insofern natürlich zusammenhängt, auch dass bestimmte Habitate immer weniger werden, wenn Sie an China denken zum Beispiel, dass dort die Industrieproduktion auch sehr stark an natürliche Habitate angrenzt und damit auch Umweltzerstörung passieren, dass dadurch vielleicht auch weitere Viren ausgelöst werden, ist ja eine der Folgen auch von dieser Habitatzerstörung und auch von der Umweltzerstörung. Das heißt, insofern hängen natürlich auch diese Entwicklungen zusammen. Ja. Dann haben wir gleichzeitig auch, und das würde ich auch zu diesen verschiedenen Krisenphänomenen zählen, der Rückgang der Wählerschaft der ehemaligen großen Volksparteien in der Politikwissenschaft, haben wir ja, wenn wir an Deutschland denken, die CDU, SPD zum Beispiel, die ja in den letzten 10, 20 Jahren immer sehr stark Wählerschaft verloren hat. Wir hatten früher in den 80er, 90er Jahren eher große Koalitionen. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt haben wir eine Dreierkoalition in Deutschland gerade. Aber auch hier gibt es Krisentendenzen in den Parteien, dass sie auch im Grunde bestimmte Interessen gar nicht mehr widerspiegeln von den Menschen, die sie eigentlich repräsentieren sollen. Ja. Und das hat natürlich auch geschlechtsspezifische Effekte, aber auch andere nämlich wie bestimmte Interessen überhaupt dadurch auch durch bestimmte Parteien wiedergegeben und also gespiegelt werden. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir sozusagen materiellen Grundlagen der Repräsentativen gleichzeitig auch erodieren, ja, wenn man daran denkt, dass viele Menschen mittlerweile durch die hohe Inflation, aber auch durch hohe Energiekosten sehr betroffen sind, dass das Armutsrisiko steigt, auch durch steigende Mieten oder steigende Kreditzinsen auch, Konsumentenkredite, die teurer werden und die Menschen zunehmend aufnehmen müssen, dann hat das alles auch natürlich mit diesen verschiedenen Krisendimensionen, die ich jetzt hier oben schon aufgelistet habe, zu tun, ja. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch, und das ist vielleicht das, wo wir nochmal auf das Kapitalismus in diesem Kontext auch zu sprechen kommen, dass wir im Grunde systemisch krisenhafte Tendenzen des Kapitalismus an sich haben, nämlich im Grunde, dass auch Kapitalanlagen immer auf Suche sind nach neuen Investitionsmöglichkeiten. Dieses Theorem der Landnahme, wie Rosa Luxemburg das damals genannt hat, aber auch wie zum Beispiel Klaus Dürre, das ein Professor in Jena auch nennt, ja. Und was damit einhergeht, mit auch zunehmenden Finanzialisierungsprozessen durch Kreditvergabe, aber auch durch andere. Was heißt das? Finanzialisierungsprozesse, das bedeutet, dass im Grunde unser alltägliches Leben immer mehr von den Finanzmärkten, wenn man das mal runterbricht, bestimmt wird. Wir haben private Pensionsvorsorge zum Beispiel, die wir zusätzlich zur staatlichen Rente meistens betreiben müssen oder anlegen müssen, damit wir überhaupt noch auf eine grundgesicherte irgendwie oder grundsichere Rente dann irgendwann mal kommen. Aber wir haben auch zum Beispiel zunehmend Konsumentenkredite, auch in Deutschland zum Teil, dass sich Menschen quasi über Verschuldung auch ihr alltägliches Leben finanzieren. Ja? Also das sind sozusagen diese Dimensionen. Und wir hatten das ja quasi 2008 das letzte Mal in der Finanzkrise, die in den USA entstanden ist, quasi durch nicht rückgesicherte Kredite und verschiedene Transaktionen, die ich jetzt nicht im Detail erläutern werde, aber die eben zu dieser damaligen Finanzkrise 2008 geführt haben und die auch eine dieser multiplen Krisen quasi darstellt, weil sie im Grunde die Lebensgrundlage vieler Menschen getroffen hat, vor allen Dingen erstmal in den USA, aber dann ja auch in Europa, nämlich dass es Menschen ihre Häuser verloren haben, wenn die kreditbesichert waren und diese Kredite nicht mehr zurückzahlen konnten. Und somit hat es auch Delogierung geführt und so weiter. Ja, darauf gehe ich dann im Folgenden nochmal ein. Also das sind sozusagen aber die verschiedenen Krisenphänomene, die ich so ausmachen würde, in denen wir derzeit leben und eben diese krisenhafte Tendenz des Kapitalismus, immer wieder selbst Krisen zu produzieren auch, ja, weil nämlich eben Kapital immer neue Anlagemöglichkeiten suchen muss. Also denken Sie zum Beispiel auch daran, wie wir mittlerweile auch durch Facebook, ist ja auch so ein Phänomen, wo wir durch unsere Klicks dazu beitragen, dass dieses Unternehmen Gewinne generiert. Ja, also auch diese digitale Dimension spielt dabei ja auch mittlerweile eine große Rolle. Gut, was hat das alles mit Klasse und sozialer Reproduktion zu tun? In dem Sinne, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass soziale Reproduktion im Verhältnis zu globalen Produktionsweisen im Kapitalismus steht, was heißt das jetzt genau? Das bedeutet, so soziale Reproduktion wird auch in der neomarxistischen Verständnisweise oder auch in der internationalen politischen Ökonomie so verstanden, dass es die unbezahlte Arbeit wie Kochen, Waschen, Putzen, aber auch die Pflege von Angehörigen und Kindern betrifft, ja, dass das für notwendig ist, damit überhaupt eine bestimmte Produktionsweise im Kapitalismus aufrechterhalten werden kann. Ja, also all die unbezahlte Arbeit, die meistens im Privathaushalt geleistet wird, oder aber denken Sie auch vielleicht in den globalen Süden, das Holen von sauberem Quellwasser, ja, wo Menschen, meistens auch Frauen, eben lange Wege zurücklegen müssen. All das würde auch unter diese sozialen Reproduktionsleistungen fallen. Das heißt, soziale Reproduktion ist insofern auch die Grundvoraussetzung dafür, dass wir uns überhaupt einerseits biologisch reproduzieren, also durch Geburten, also Familien oder auch Menschen überhaupt wieder biologisch hergestellt werden, aber auch, dass sie Zeit haben, sich zu erholen zu Hause und diese Zeit für Replenishment, nennt man das im Englischen, haben, nämlich quasi körperliche Erholung, ihre geistige und psychische Erholung wiederherzustellen nach der Lohn- oder Erwerbsarbeit. Ja? Also das ist der Gegensatz zwischen Lohnarbeit auf der einen Seite und sozialer Reproduktion auf der anderen Seite. Gleichzeitig hat das natürlich auch viel mit der sozialen Klassenposition zu tun. Also wenn man nicht nämlich Klassenposition auch so definiert, also durch die Stellung, die jemand in der Gesellschaft durch bezahlte Arbeit und Einkommen hat, aber auch durch sein kulturelles Ansehen. Und Sie haben das ja vielleicht schon, wenn Sie den Vortrag von Daniel Warner gehört haben, mit dem Habitusbegriff von Bourdieu auch kennengelernt vor 2 Wochen. Desto wahrscheinlicher ist es in diesem Kontext auch, je niedriger die Klassenposition ist, desto wahrscheinlicher leisten auch Frauen und alle die, die sich als solche bezeichnen, auch zusätzlich mehr unbezahlte Arbeit. Ja, das ist sozusagen eine Entwicklung, die wir in allen Bereichen eigentlich, in allen Sektoren auch beobachten können, dass meistens dann eben Frauen diese Betreuungsleistung, Pflegeleistung zu Hause unbezahlt übernehmen. Das ist eigentlich relativ anerkannt in der Forschung, in der internationalen Forschung. Genau, das heißt aber, Frauen leisten gleichzeitig auch, und das ist vielleicht auch interessant, unabhängig von ihrer Klassenposition dann auch mehr soziale Reproduktionsarbeit als Männer. Und dafür habe ich Ihnen ein schönes Beispiel auch gleich mitgebracht. Und das ist vor allen Dingen auch in der Corona-Pandemie so gewesen, wenn wir das mal als Beispiel nehmen. Ja, also Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie zu Hause Kinder haben, dann war natürlich die Corona-Pandemie durch Homeschooling sehr stark davon betroffen, dass die Kinder auch zu Hause betreut werden mussten und es eben keine Bildungseinrichtungen mehr gab, die geöffnet hatten. Das heißt, diese Lockdowns führten ja dazu, dass die Mehrfachbelastung von Frauen noch zugenommen hat. Und schauen wir uns das jetzt nochmal an. Also jetzt vielleicht erstmal nochmal zur unbezahlten Arbeit generell. Wenn man sich anschaut, und diese Tabelle ist auch 2018, wer in Europa quasi die Hausarbeit, die unbezahlte Arbeit macht, unterschieden hier nur zwischen Frauen und Männern. Dann sehen wir auch hier in Deutschland sind es hauptsächlich Frauen, jedenfalls im Jahr 2018, die 72% im Gegensatz zu Männern die unbezahlte Arbeit gemacht haben. In Österreich ist es sogar noch mehr so, weil zum Beispiel hier in Österreich sehr viele Frauen nur halbtags beschäftigt sind und deswegen noch mehr unbezahlte Arbeit zu Hause im Privathaushalt übernehmen. Aber auch in anderen Ländern ist es natürlich so, ist ein bisschen abhängig auch vom Wohlfahrtsstaat. Aber Sie sehen, über verschiedene Länder hinweg sieht man, dass Frauen immer den größten Teil der Hausarbeit hier machen. Und kommen wir jetzt aber nochmal zu dem Phänomen der Pandemie. Kolleginnen von mir hier aus Wien haben eine Studie durchgeführt und Paare befragt, über 1500 während des Lockdowns, wer eigentlich sich meistens um die Kinder kümmert. Und auch hier sehen Sie, dass es die Mütter sind, die zu 40,1% eben die Kinderbetreuung während der Pandemie und vor allen Dingen während auch ihrer eigenen Arbeitszeit diese Pflege- oder Betreuungsleistungen übernommen haben, ja. Also im Gegensatz zu Vätern, die das zwar auch gemacht haben, wenn sie im Homeoffice waren, aber auch hier sieht man natürlich, oder dass die Kinder sich selbst beschäftigt haben, dass es trotzdem hauptsächlich auch immer noch Frauen sind. Also der Faktor Geschlecht spielt hier immer noch eine sehr wesentliche Rolle, ja, insgesamt. Was bedeutet das jetzt insgesamt für uns? Also ich habe das ja schon angesprochen, also die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 hatte ja quasi im Grunde zur Folge, dass die soziale Ungleichheit in bestimmten Ländern mehr geworden ist. Ja, und Sie sehen das, wenn man jetzt eben die Pandemie als eine Krise nimmt oder aber immer schon bestehende unbezahlte Arbeit von Frauen im Privathaushalt, ja, dann kommen dazu natürlich noch weitere Krisenfaktoren, wie zum Beispiel die Finanz- und Wirtschaftskrise, die das noch mehr verstärken. Ja, wenn Sie daran denken, dass es Strukturanpassungsprogramme dann auch in der EU gab, weil sehr stark verschuldete Länder, die eben von der Finanzkrise besonders stark betroffen waren und die damit eben auch die Defizitgrenzen der EU, also des Stabilitäts- und Wachstumspakts und somit der Staatsverschuldung nicht mehr einhalten konnten, wie Griechenland oder Spanien, Irland und Italien, mussten sogenannte Austeritätsmaßnahmen, also Sparmaßnahmen durchführen, um ihre öffentlichen Haushalte zu sanieren. Ja. Das heißt, auch hier sehen wir gleich, werden wir gleich noch sehen, dass diese Krisen auch dazu führen, dass eben durch die verstärkte quasi Übernahme auch von unbezahlter Arbeit Frauen mehrfach noch belastet werden. Ja. Wir hatten das auch zum Beispiel, um ein anderes Beispiel zu nennen, in der Asienkrise von 1997 schon, wo es auch eine Finanzkrise gab damals und wo Frauen auch mehr unbezahlte Reproduktionsleistung übernommen haben und sogar aus bezahlter Arbeit verdrängt wurden, wenn zum Beispiel ihr Ehemann in demselben Unternehmen gearbeitet hat. Ja, also es gab Produktionssektoren, wo die Unternehmen darauf gedrängt haben, dass die Frauen dann das Unternehmen auch verlässt oder die Produktionsstätte. Ja, also es führt zu solchen skurrilen Folgewirkungen, weil davon ausgegangen wird, dass die Norm des männlichen Ernährers, auch damals in der Asienkrise, also der Fall, sowieso dafür sorgt, dass Frauen quasi dann mitfinanziert werden. Ja? Was natürlich nicht immer der Fall ist. Ja? Ja, das heißt, was ich damit verdeutlichen möchte, ist eigentlich, dass es immer Intersektionale Ungleichheiten eben nach Klassenposition, nach Geschlecht, Ethnie, Alter, aber auch Gesundheitszustand natürlich sind, die eben krisenverschärfend wirken für die jeweilige Bevölkerungsgruppe. Ich glaube, das ist ganz relevant und das sehen wir halt auch in diesem multiplen Krisenbeispiel. Ja. Also wenn man an die Finanzkrise denkt, werde ich gleich nochmal auf Beispiele kommen, werden Sie auch sehen, dass auch da Frauen mehr Arbeit übernommen haben. Ja. Deswegen ist nochmal spezifischer, um das zu verdeutlichen, möchte ich gerne auf die Krise in der EU seit 2008 eingehen, also die damalige Wirtschafts- und Finanzkrise, die dann ja auch zu einer sogenannten Staatsschuldenkrise wurde, weil die quasi dazu geführt hat, dass eigentlich ja erstmal Männer im Finanz- und Industrie- und Bausektor vor allen Dingen davon betroffen waren und ihre Arbeitsplätze verloren haben. Ja. Es aber in der zweiten Phase quasi dazu kam, nämlich in der Zeit der Sparmaßnahmen, dass auch Frauen aus verschiedenen Gründen in der Krise mehr betroffen waren. Nämlich einerseits durch mehr soziale Reproduktionsarbeiten, aber auch durch Einsparungen im öffentlichen Sektor, also wie der Handel zum Beispiel, wo ja auch sehr viele Frauen arbeiten, dass sie ihren Arbeitsplatz zum Beispiel verloren haben, ja, beziehungsweise nicht jetzt also in Krankenhäusern, in öffentlichen Einrichtungen, ja, wo der Staat natürlich auch sparen kann, ja. Aber eben auch im Handel zum Teil. Das heißt, das Problem liegt auch daran, dass wir natürlich immer noch diese Norm haben, dass Frauen sozusagen in den Systemen sozialer Sicherung benachteiligt werden, weil sie auch diese Form von einer lebenslangen Vollzeiterwerbstätigkeit oft nicht erfüllen. Wie gesagt, in Österreich, habe ich ja schon erwähnt, arbeiten sehr viele Frauen Teilzeit, ja. In Deutschland ist es ein bisschen anders gelagert, aber trotzdem führt das natürlich dazu, dass nicht genügend Rentenbeiträge gezahlt werden, ja, und damit Frauen auch meistens benachteiligt werden. Und dann natürlich auch Frauen spezifischer Klassenpositionen. Das heißt, je niedriger das Einkommen ist, desto weniger Rente werden sie natürlich auch später erhalten. Also auch hier haben soziale Einkommenspositionen, also Klassenpositionen und Geschlecht eine verstärkende Rolle. Genau. Das heißt, wir hatten das auch zum Beispiel, die Verlängerung der Pensionsanrechnungszeiten wurde auch in bestimmten Ländern erhöht, beziehungsweise der Pensionsantrittsalter, Entschuldigung, wurde erhöht von 65 bis auf 67 Jahre in Irland zum Beispiel. Ja. Also das benachteiligt dann natürlich auch besonders Frauen, wenn sie noch länger arbeiten müssen, um überhaupt in dieses Renteneintrittsalter zu erreichen. Ja. Genau. Die Folgen der Krise waren eigentlich dann, auch was zum Beispiel die Abschaffung von Gleichstellungsprogrammen, also während dieser Sparmaßnahmen wurden bestimmte Gleichstellungsprogramme zum Beispiel in Spanien nicht mehr verlängert. Ja, zum Beispiel die Väterkarenz, die eigentlich verlängert werden sollte, wurde dann gekappt quasi und nicht verlängert. Aber auch andere Maßnahmen zum Beispiel, und deswegen reden wir hier auch von multiplen Krisen, wie zum Beispiel die Einschränkung von Grundrechten, wie das Recht auf Demonstrationsfreiheit, wurde zum Beispiel in Spanien gekappt, also eingeschränkt. Man durfte nicht mehr vor den Häusern von bestimmten Regierungsmitgliedern demonstrieren zum Beispiel. In Frankreich gab es eine Bannmeile auch um bestimmte Regierungsgebäude, wo die Gewerkschaften nicht auch zum Beispiel die zum Demonstrationen aufrufen, nicht streiken durften. Aber auch in Ungarn und Polen, habe ich ja schon kurz erwähnt, gab es Einschränkungen auch zum Beispiel. Schreibungsrecht ist zwar erst später quasi in Polen eingeschränkt worden, ja, aber in Ungarn, wie Sie ja vielleicht wissen, kam es sukzessiv zu einem Abbau demokratischer Rechtsstaatlichkeit, zum Beispiel durch die Einschränkung von Medien- und Meinungsfreiheit, ja, weil Orban das sehr stark limitiert hat. Das sind alles Prozesse, die auch während oder nach der Finanzkrise auch stattgefunden haben, also in den letzten 10 Jahren sukzessive, ja. Genau, und was auch passiert ist, sind sozusagen die Verschiebung eben zu exekutiven oder nicht öffentlichen Gremien in Staaten. Also zum Beispiel, dass in Irland war das der Fall, dass ein bestimmtes Fiscal Advisory Board eingerichtet worden ist. Das heißt, dass jenseits vom Parlament die Regierung dann beraten hat. Ja. Also wir haben so Verschiebungen zu exekutiven Regierungsorganen feststellen können. Also die Regierung selbst, die ohne vorher das Parlament zu konsultieren, quasi Entscheidungen getroffen haben. Und das sind alles sozusagen Folgen auch von diesen Krisenphänomenen, die erstmal gar nicht unbedingt eine demokratische Krise sein müssen, wie ich am Anfang erwähnt habe, mit dem weniger Zustrom zu den sogenannten Volksparteien und so weiter, aber die zu diesen demokratischen Krisen auch führen können, nämlich weil es dann oft zu diesen sogenannten exekutiven Maßnahmen kommt, also nämlich dass sozusagen auch auf EU-Ebene dann, wenn Sie sich erinnern, der IWF mit der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank, die auch nicht irgendwie demokratische Kontrolle überlegt, quasi diese Sparmaßnahmen dann ja für Irland, Griechenland und anderen Ländern vorgegeben haben in diesem Memorandum of Understandings, die es damals gab. Das heißt, wir hatten dann eben diese massiven Austeritätsprogramme in verschiedenen Ländern, die vor allen Dingen den öffentlichen Sektor betrafen und die auch die Gesundheitsausgaben vor der Pandemie, das war ja das eigentlich dann im Nachhinein das Perfide daran, gerade gekürzt worden sind, Pensionsaltersgrenzen erhöht wurden. In Spanien war der Fall, dass es überhaupt sehr viele Krankenhäuser privat betrieben wurden. Ja, das hatte in der Pandemie natürlich dann auch gravierende Folgen, später quasi dann im Jahr 2020, weil viele Beschäftigte aufgrund von Angst oder weil sie gar nicht mehr bezahlt worden sind, überhaupt nicht mehr dann in private Krankenhäuser oder Pflegeanstalten gegangen sind. Das ist am Anfang der Pandemie, ich weiß nicht, ob Sie sich, es gab mehrere Berichte darüber auch, dazu geführt hat, dass Leute im Grunde gestorben sind, weil sie eben nicht mehr gepflegt worden sind. Ja. Also das sind sozusagen nur sehr ausgewählte Beispiele, aber die im Grunde auch aufzeigen, wie diese Phänomene der multiplen Krisen eigentlich zusammenhängen auch. Ja. Und vor allen Dingen ist es natürlich so gewesen, und das ist auch momentan noch der Fall, wenn wir die Kreditzinsentwicklung auch uns anschauen, durch diese Kreditvergaben beziehungsweise eben diese Verschuldung von Haushalten, was ich schon erwähnt hatte, wurden sehr viele Personen delogiert, ja. Es gab ja sehr viele Zwangsräumungen in Spanien und Griechenland vor allen Dingen, ja. Und die Leute haben sich dagegen gewehrt durch Proteste. Aber all das hat jetzt also quasi dazu geführt, dass trotzdem die Immobilienpreise in spezifischen Ländern, in den meisten europäischen Großstädten, die extrem wieder angestiegen sind. Das ist auch etwas, was Oksana vorhin erwähnt hat, in diesem Projekt, was ich momentan mache, wo man auch beobachten kann, dass es zu einem unheimlichen Anstieg der Immobilienpreise, aber auch natürlich der Mieten gekommen ist. Wir beobachten das sogar auch in Wien, wo in diesem Jahr schon dreimal in Altbauten, das ist eine bestimmte, wenn man in einem privaten Altbau in Wohnen mietet und nicht in einem sogenannten geförderten Wohnbau zum Beispiel lebt, dass da Mieten indexiert sind, auch an die Inflationsrate und deswegen auch schon dreimal in diesem Jahr gestiegen sind. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie für eine 48 Quadratmeter Wohnung vielleicht mal 500 Euro gezahlt haben, wenn Sie Glück haben, dann zahlen Sie jetzt mittlerweile vielleicht schon 700 Euro. Ja? Also und das innerhalb von einem Jahr. Das heißt, auch diese Krise jetzt führt eben auch dazu, gerade aufgrund der Inflation, dass sozusagen es zu Mietpreissteigerungen und Steigerungen im Immobiliensektor kommt, von den Preisen her. Genau, mit den Zwangsräumungen habe ich schon erwähnt quasi, was natürlich dazu geführt hat, damals im Jahr 2015, dass mehr Menschen vor allen Dingen in Armut gelebt haben. In Griechenland war jede dritte Person 2015 von Armut, das ist starke Armut betroffen eigentlich. Ja. Genau, hier vielleicht nochmal, um es ein bisschen anschaulich zu machen, die Diskussion 2014, 15, hier, das ist auch das obere Bild aus Griechenland, cut the debt, falsch geschrieben, aber mit B eigentlich, ja. IMF go home, also Proteste gegen eben den IWF, gegen quasi die Europäische Kommission und die EZB, damals eben diese Sparmaßnahmen also nicht so forciert durchzusetzen. Es ist natürlich interessant, dass all diese Finanzmarktkrise, die ja quasi uns die letzten 10 Jahre oder die Folgeeffekte davon begleitet haben, quasi dann jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt oder auch vor der Pandemie dazu geführt haben, dass es zu sozusagen so einem sozialen Downgrading schon in vielen Sozialleistungen in bestimmten Ländern gekommen ist und dass diese Kriseneffekte auch nochmal verstärkt. Ja? Und wir werden ja auch jetzt, je nachdem, wie hoch die Inflation noch gehen wird, beziehungsweise wie wir über den Winter kommen auch und wie hoch die Preise Gas und Öl oder für Heizkosten noch steigen, werden ja auch alle in unseren Privathaushalten davon sehr stark betroffen sein. Ja. Aber kommen wir, ich wollte ja noch ein zweites Beispiel ansprechen. Das war jetzt das Beispiel in der EU. Ich würde gerne nochmal auf die Krise im globalen Süden, um diese verschiedenen Krisenphänomene auch nochmal zusammenzubinden, aufgreifen. Ja. Weil natürlich im globalen Süden, also in Ländern, die quasi in verschiedenen afrikanischen Ländern, aber auch in Südamerika, ja, von sehr hohen Verschuldungsraten geprägt sind, vielleicht historisch, wo an sich schon prekäre Beschäftigung überhaupt nur vorherrscht, ja, werden natürlich diese Krisenphänomene auch dort nicht ohne Spuren bleiben, sondern die wirken natürlich auch nochmal krisenverschärfend, auch durch die Umweltkrise dazu. Ja. Und das ist natürlich ein Problem für die Menschen dort, weil es eben dazu führt, dass sie in Nachbarländern migrieren, weil sie zum Beispiel ihre Felder nicht mehr bestellen können, oder in den globalen Norden, also nach Europa und die EU hin migrieren wollen. Es sind ja auch sehr viele Männer. Erinnern Sie sich daran, aus dem Syrienkrieg damals, die 2015 auch nach Europa migriert sind. Aber auch jetzt erleben wir das ja aus Ländern wie aus Pakistan oder auch aus Indien zum Teil, wo Menschen auch nach Europa migrieren. In Österreich ist derzeit auch der Fall, dass sehr viele Menschen aus diesen Gebieten nach Österreich kommen. Also das ist auch ein Folgeeffekt davon, von Überschwemmungen in Pakistan zum Beispiel vielleicht auch, ja, also von globalen Umweltkrisen eigentlich. Genau, das heißt, dass diese Lebensgrundlagen der Menschen dort natürlich erodieren. Und ich würde jetzt gerne Ihnen noch ein Beispiel aus dem Senegal bringen, weil das ist, fand ich sehr frappierend in der neuen Studie, die ich gerade mir dazu angeschaut habe, wo 65% der Bevölkerung in Küstengegenden eigentlich lebt und die Dürren auch dort natürlich zu einer Landflucht führen, weil eben die Küstenbevölkerung und die Fischer eben durch Steigen des Meeresspiegels einerseits bedroht sind, aber auch die Fischer zum Beispiel selbst durch eben Großunternehmen aus dem asiatischen Raum quasi in diesen Küstengewässern die Fischereirechte aufgekauft haben. Also dieses sogenannte Ocean Grabbing, was es gibt. Ja. Und das ist natürlich auch ein großes Problem, weil damit auch die Existenzgrundlage durch eben diese internationalen Verträge die Existenzgrundlage von den Menschen vor Ort unterbinden quasi oder untergraben eigentlich. Ja. Genau. Also diese Form von Krisenphänomen, und wenn man diese Studie liest, denkt man sich, ja, dagegen haben wir in Europa noch nicht diese Form von Krisen. Aber wenn wir auch daran denken, zum Beispiel jetzt auch in Österreich gab es auch mehr Waldbrände oder die Austrocknung von bestimmten Seegebieten und vom Grundwasserspiegel, auch südlich von Wien, wird dieses Problem eigentlich realer, was vielleicht viele von uns oder ich muss ehrlich gestehen, ich selbst auch nicht so vor Augen hatte, bis es eigentlich plastisch selbst vor Augen geführt wird. Und ich finde, es ist schon natürlich ein Phänomen, was seit Jahrzehnten eigentlich den globalen Süden betrifft. Und in dem Sinne ist ja wirklich schon eigentlich eher 5 nach 12 ist, diese Problematik auch anzugehen politisch. Genau. Das heißt eben, diese sozusagen Krisen, auch diese Ernährungskrise, die durch die Klimakrise ja mit ausgelöst wird und die Verschuldungsraten auch von ärmeren Ländern gegenüber auch internationalen Kreditgebern, aber auch zum Beispiel Ländern in Südamerika zum Beispiel, ja, verstärken sozusagen natürlich diese multiplen Krisenphänomene. Ja. Und auch eine mangelnde soziale Infrastruktur in diesen ländlichen Regionen wird natürlich dann auch dazu führen, dass die soziale Ungleichheit innerhalb des Landes noch verstärkt wird. Es ist ja interessant, und das hat uns ja Thomas Piketty gelehrt, ein Ungleichheitsforscher auch, dass im Grunde genommen, global gesehen, die soziale Ungleichheit zwar abgenommen hat, aber sich die Tendenzen in den jeweiligen Ländern verschärfen. Das heißt, die soziale Ungleichheit innerhalb eines Landes meistens zunimmt. Ja. Und das ist natürlich auch ein interessantes Phänomen dann. Ja. Und das Problem geht natürlich damit auch einher, dass eben globale Konzerne, zum Beispiel Landextraktivismus, wie zum Beispiel Kohleabbau in bestimmten Gebieten in Chile oder auch andere Formen von Mineralabbau betreiben, und dies mit diesen Staaten abschließen und dass dann eben die Lebensgrundlage eben von Kleinbauern und Fischern zum Beispiel vernichtet wird. Ja. Genau, wie ich schon erwähnt habe, eben im Senegal eben, dass asiatische Fischereikonzerne vor der Küste aktiv sind und eben diese Rechte aufgekauft haben, sodass die Fischer eigentlich sehr weit hinausfahren müssen, um überhaupt Fisch noch zu fangen zu können. Ja. Das Problem ist natürlich, dass die Klimakrise dabei nicht das Symptom nur ist, sondern eigentlich die Ursache von diesen langfristigen Schäden, Böden, aber auch von Migration und Verlust von Arbeitsplätzen und eben auch zu Landflucht führt. Ja. Das heißt, hier verstärken sich auch nochmal diese globalen Krisenphänomene durch den globalen Kapitalismus beziehungsweise durch die Form der Vertragsvorgabe von internationalen Konzernen, die auch Abkommen mit spezifischen Staaten treffen in diesem Kontext. Ja. Und das, was dann eben auch zu einer weiteren Verarmung der Landbevölkerung führt. So, was heißt das jetzt für uns? Hier zum Beispiel im Senegal, wenn man sich anschaut, Vermüllung zum Beispiel in einem bestimmten Gebiet auch, ja, wo diese Riesenbäume wachsen auch, ja. Und wenn Sie sehen, dass das sozusagen dazu führt, dass auch das Problem des Plastiks, was ja nicht auf den Senegal dann beschränkt ist, sondern das dann wiederum auch in die Weltmeere gelangt, ja, ja auch dazu führt, dass ein bestimmter Prozentanteil unserer Weltmeere mittlerweile so stark von Plastik durchzogen sind, dass das auch Konsequenzen für die Lebensgrundlage für uns im globalen Norden haben wird, dann müssen wir uns schon darüber Gedanken machen, wie diese verschiedenen Krisenphänomene eigentlich zusammenwirken auch, ja, und in welcher Form von sozialer Ungleichheit sie einerseits führen, eben aufgrund der verschiedenen Einkommensquellen der Bevölkerung überhaupt, ja, also die Klassenpositionen und wie das aber auch mit Geschlechterverhältnissen natürlich zusammenhängt, weil meistens sind es dann Männer, die ins Ausland migrieren und wie im Fall vom Senegal die Frauen dann versuchen noch in ihrer Dorfstruktur das Leben aufrechtzuerhalten, ja, aber dadurch natürlich auch bestimmte Familienstrukturen auseinandergerissen werden, ja. Und das wiederum, diese Krisen, die wir dann auch wiederum im globalen Norden erleben, nämlich sogenannte diese Form von Populismus, die ich auch am Anfang erwähnt habe, nämlich das Erstarken auch von eher rechten beziehungsweise rechtspopulistischen Parteien oder rechtsextremen Parteien, die eben das nutzen als Krisendiskurs auch, um hier quasi eine Form von Abschottungspolitik gegenüber diesen Ländern zu fahren, dass das ja gar nicht den Kern der Probleme eigentlich erfasst, warum die Menschen hierher migrieren. Ja. Also was folgt aus diesen multiplen Krisen eigentlich? Einerseits der Ressourcenabbau eben durch Landgrabbing oder dieses Oceangrabbing, was ich genannt habe, führt eben zu dieser Erosion der natürlichen Umwelt und der Lebensgrundlagen. Ja. Und gleichzeitig heißt es aber auch, dass eben auch die sozialen Reproduktionsleistungen von Frauen oder die Lebensgrundlagen damit Frauen auch besonders betreffen. Weil es auch natürlich, wenn Sie an Länder wie Indien zum Beispiel denken oder auch das Senegal-Beispiel, das, wie Kolleginnen das genannt haben, zu sogenannter Depletion in sozialer Reproduktionsarbeit führt. Was heißt das? Das heißt, es ist quasi ein Raubbau auch an persönlichen Ressourcen, ja, Erschöpfungszustände, weil wenn man immer längere Wege gehen muss, um Wasser zu holen, oder aber auch, wenn man immer mehr soziale Reproduktionsleistung, meinetwegen sei es auch im Homeschooling, leisten muss, also gleich bezahlte und unbezahlte Arbeit gleichzeitig durchführen muss, führt das eben natürlich erstens weiterhin auch zu einer weiteren Ungleichverteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, aber auch zu anderen Erschöpfungszuständen von Personen, vor allen Dingen von Frauen leider immer noch in Privathaushalten, ja, in diesem Kontext. Und es führt natürlich auch, also diese multiplen Krisen, weiterhin zu Flucht- und Migrationsbewegungen und dann auch eben zu diesen rechtspopulistischen Diskursen um Zuwanderung in Europa, aber ohne gleichzeitig zu bedenken, was eben diese globalen Investitions-, Produktions- und Lieferketten eigentlich dazu beitragen, ja, nämlich wenn eben Fischerei vor den Küsten des Senegals betrieben wird von asiatischen oder chinesischen Firmen, wie das eigentlich global zusammenhängt. Und gleichzeitig haben wir ja auch geschlechtsspezifisch dieses Phänomen, dass auch Frauen aus anderen Ländern in andere Länder migrieren, um dort als Haushaltshilfe oder Pflegedienstleisterin zu arbeiten, ja. Egal, ob das in Indien ist oder in China mittlerweile, wenn ärmere Frauen aus bestimmten Ländern nach China in reichere Haushalte migrieren zum Beispiel oder auch in Österreich zum Beispiel aus den angrenzenden Ländern, ja, das führt ja zu diesen sogenannten globalen Pflegeketten. Das heißt, wir haben nicht nur eine Lieferkettenproblematik, sondern wir haben auch eine Problematik der globalen Pflegeketten, nämlich inwiefern dann Frauen besonders davon betroffen sind, wenn sie ihre Kinder alleine im Herkunftsland lassen, um Arbeit im Privathaushalten in reicheren Ländern des globalen Nordens durchzuführen. Ja? Also das sind sozusagen diese multiplen Krisenphänomene, die ja auch damit einhergehen. Genau. Mein Fazit damit ist also vielleicht nicht besonders positiv, weil ich Ihnen jetzt nur diese ganzen verschiedenen Krisenphänomene aufgelistet habe und wie die vielleicht auch zusammenspielen. Und gerade natürlich, weil ich mir auch diese Finanzialisierungsprozesse auch in meinem neuen Projekt besonders anschaue, ja, führt das natürlich zu neuen Abhängigkeiten auf den Weltmärkten, ja, und auch zu neuen Investitionsentscheidungen von Unternehmen einerseits. Und gerade Menschen mit weniger Bildungschancen im globalen Süden und im ländlichen Raum sind natürlich davon besonders betroffen. Nehmen wir das Beispiel Senegal. Aber auch im globalen Norden haben wir ja das Problem, dass mittlerweile sehr viele Menschen auch in Deutschland und Österreich Sozialmärkten gehen müssen, weil sie sich eben den Warenkorb sozusagen oder ihre Einkäufe nicht mehr leisten können, aufgrund der hohen Inflation derzeit, die eben auch kriegsbedingt jetzt auch ausgelöst worden ist, wenn man so möchte, indirekt, ja. Das heißt, wir haben hier verschiedene Krisenphänomene, die zusammenwirken, ja, und deswegen ist es meines Erachtens trotzdem und umso wichtiger, Investitionen gerade in den Bildungsbereich, in Pflegedienstleistungen und in die Infrastruktur vorzunehmen, um sozusagen gerade der Pflegebereich ist ja ein Bereich, ob es jetzt Krankenhäuser betrifft oder auch die Pflege zu Hause von älteren Menschen oder in Pflegeheimen, was wir auch gesehen haben durch die Pandemie, dass es umso dringender notwendig ist, hier auch Löhne anzuheben, vor allen Dingen, um diese Arbeitsbereiche auch attraktiver wieder zu machen, vor allen Dingen. Ja. Genau. Und gleichzeitig müssten wir natürlich mehr Zeit auch für soziale Reproduktionsleistung überhaupt durch zum Beispiel Arbeitszeitverkürzungen bereitstellen, weil wie sollen quasi, wenn man diese Dienstleistung eben nicht outsourcen kann durch eine sogenannte Nanny oder durch diese 24-Stunden-Betreuerin oder die Frauen, die aus anderen Ländern kommen, um im Privathaushalt die Kinder zu betreuen oder ältere Menschen zu pflegen, wer soll das dann machen? Das heißt, wir alle müssen sozusagen unsere Lebensgrundlagen ja irgendwie umstellen, um das in Zukunft zu gewährleisten, weil wir haben jetzt schon eine Pflegekrise und damit auch eine Krise der sozialen Reproduktion, in der wir uns gerade befinden. Und wer diese Arbeit in Zukunft übernehmen soll eigentlich. Genau, und deswegen würde ich auch dafür plädieren, eben die Löhne anzuheben, vor allen Dingen in diesen sozialen Sektoren. Und natürlich müsste man auch immer noch eine Finanztransaktionssteuer einführen, was ja in dem Sinne noch nicht wirklich gelungen ist, auf Kapitalerträge, die ja global agieren, um sozusagen eine Form von Umverteilung wenigstens herzustellen. Ja? Um quasi dafür zu sorgen, dass zum Beispiel globale agierende Investitionsfirmen irgendwo auch beschränkt werden in ihrem Agieren, ja. Oder auch wenn Sie an große Immobilieninvestoren denken, die in bestimmten Städten ja auch massiv Gebäude aufkaufen, ja, um dem irgendwie Einhalt zu gebieten, weil wir gerade auch in Deutschland und Österreich, merkt man das mittlerweile auch schon, sehr stark quasi durch Preise ja gestiegen sind und das natürlich auch wieder zu einer Immobilienblase oder zu einer Finanzmarktkrise eventuell führen kann. Also Sie sehen, es gibt viele Facetten dieser multiplen Krisen und viele Facetten, wie auch Geschlecht und Klasse damit verwoben sind. Genau, und damit beende ich jetzt schon meinen Vortrag für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, auch also von mir vielen, vielen Dank für den, also finde ich auch super wichtigen Vortrag. Und zwar ist hier folgende Frage. Können Sie noch einmal ausführen, wie sich der Zusammenhang zwischen Angleichung global und Krisenverschärfung regional gestaltet? Ich hänge am Krisenbegriff.
Nehmen wir die Finanzmarktkrise zum Beispiel, also von 2008. Ja. Also es ist ja in dem Sinne ein globales Phänomen gewesen, weil damals diese sogenannten Credit Default Swaps heißen die, ja, also nicht sicherte Kredite gekauft worden von Anlegern, ja, und immer weiter verkauft worden, obwohl eigentlich diese Kredite gar nichts mehr wert waren. Das hat ja in den USA damals dazu geführt, dass quasi Menschen quasi ihre Kredite wieder verloren haben, die zurück an die Banken gingen, aber die Banken damit auch nichts mehr anfangen konnten, weil diese Kredite gar nichts mehr wert waren. Das heißt, Banken haben sich dadurch, sind ja auch zum Teil in die Pleite gegangen oder bestimmte Großanleger, ja. Das heißt, diese Form von globalen Finanztransaktionen hat sehr wohl sehr starke auch lokale oder regionale Auswirkungen, ja, an diesem Beispiel jetzt mal gesehen, was jetzt den Häusermarkt betrifft, ja. Weil das natürlich dazu führt, dass zum Beispiel auch im Fall von Spanien dann eben Banken quasi ihre Kredite zurückgefordert hatten, ja, und die Menschen das aber nicht mehr bezahlen konnten und damit aber auch delogiert worden sind, ja, also zwangsgeräumt worden sind, ja. Also quasi diese globalen Phänomene auch von Finanztransaktionen, ja, an diesem Beispiel der Credit Default Swaps, das kann man sich nochmal, gibt es schöne Videos dazu, auch im Internet, die man sich dazu anschauen kann. Das zeigt eigentlich sehr gut, wie eben diese globalen Finanztransaktionen eigentlich zu sehr konkreten lokalen Auswirkungen führen. Ja. Wenn man nur das zum Beispiel als ein Krisenphänomen betrachtet. Ja. Und das ist natürlich in dem Sinne nochmal. In der Literatur wird ja auch von Vielfachkrisen, von Alexis Demirovic zum Beispiel oder von multiplen Krisen gesprochen, wie diese Krisen auch verschränkt sind, weil sie quasi direkte Auswirkungen haben, die Finanzkrise, dann eben auch auf Privathaushalte, aber auch auf die Einkommenssituation der Personen natürlich damit auch. Ja.
Genau, hier wird tatsächlich nochmal die Frage nach dem Krisenbegriff noch so ein bisschen ausgeführt. Hier steht, also ich hänge am Krisenbegriff, ist alles gleichermaßen Krise und was ist in der Krise?
Naja, es gibt, der multiple Krisenbegriff versucht jetzt zu erfassen, dass es eben verschiedene Krisenformen gibt, die aber auch strukturell zusammenhängen. Ja? Also Die Finanzkrise mit den Immobilien hängt insofern natürlich dann auch zusammen mit lokalen Arbeitsmärkten, wenn man so möchte. Ja? So, weil wenn es nämlich dazu führt, um quasi die Staatsschulden, und dazu müsste ich jetzt ein bisschen ausführen, innerhalb der EU zum Beispiel, ja, das ist ja diese Staatsschuldengrenzen, die vorgegeben sind durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Das heißt, ein Land soll sich nicht mehr als zum Beispiel 60% verschulden seines BIPs, ja, oder 3%. Dann führt das dazu, dass diese Kriterien, diese selbst auferlegten, die hat sich die EU-Kommission ja oder haben sich die Länder ja gemeinsam darauf geeinigt, dazu führen, dass sie quasi immer sparen müssen. Das heißt aber, wenn so eine globale Finanzkrise auftrifft, die dann eben die Banken erfasst und die Staaten versuchen, die Banken zu retten, damit es nicht zu sozusagen Folgeeffekten oder so einem Kollaps des Wirtschaftssystems führt, ja, dann hängen quasi diese verschiedenen Krisenphänomene eng zusammen, ja. Und ergeben sich quasi aus im Grunde der Struktur kapitalistischer Entwicklung. Und wenn man das dann mit der Umweltkrise, natürlich ist die Umweltkrise für sich gesehen eine eigene, aber die hängt natürlich auch mit der Produktionsweise zusammen. Nämlich wenn man diese Form von Umweltverschmutzung nimmt, die ja auch ausgelöst wird über verschiedene Konzerne, über quasi CO2-Ausstoß und so weiter, ja, dann hängen natürlich die globalen Produktionsketten auch in dem Sinne mit der Umweltkrise zusammen oder eben auch mit der Corona-Pandemie, wenn man diese auch als Krise, nämlich als Gesundheitskrise bezeichnen möchte.
Aber dann würde ich vielleicht einfach mal mit einer Frage weitermachen. Also wir haben ja, glaube ich, jetzt auch ganz deutlich gemacht, also da kommt was auf uns zu, wir müssen quasi aktiv werden, wir müssen etwas tun. Und da habe ich mich aber gefragt, also was braucht es denn jetzt eigentlich noch, um ja, Produktions- und Reproduktionsverhältnisse, wie Sie gesagt haben, global umgestalten zu können? Also ich denke hier beispielsweise an Netzwerke oder irgendwie, ja, wie soll ich das nennen, transatlantische Bündnisse, die eben irgendwie so ein Umdenken innerhalb der oder innerhalb von Gesellschaften quasi anregen können. Und gibt es momentan derartige Bewegungen, die sich das sozusagen auf die Fahne geschrieben haben? Wir müssen das jetzt irgendwie global denken, müssen das global umgestalten.
Ich glaube, es ist sehr schwierig, man kann das natürlich global denken, das tun auch viele. Und das Problem ist vielleicht auch, und das wird ja an meinem Vortrag, wurde ja vielleicht auch ersichtlich, dass es so verschiedene Krisenphänomene sind und man im Grunde immer an einzelnen ansetzen müsste, obwohl sie auch zusammenhängen und zu Folgeeffekten führen. Ja, also auch diese quasi Umweltkrise, meinetwegen im Senegal, führt dann ja auch dazu, dass auch diese Krise der sozialen Reproduktion verstärkt wird. Ja, also wie Menschen dann überhaupt sich regenerieren können, quasi überhaupt Arbeit aufnehmen können und so weiter, ja. Also natürlich gibt es dafür immer auch Programme, auch sogar die Weltbank oder der IWF stellen ja auch quasi Programme bereit, um zum Beispiel Frauen im globalen Süden mit Krediten auch zu unterstützen. Das ist natürlich auch ein sehr individualistisches, gedachtes Programm, ja. Oder es gibt natürlich auch Fördertöpfe dafür von Staaten, ja, auch in der Entwicklungszusammenarbeit zum Beispiel, ja. Nur wir werden, glaube ich, diese globalen Krisen nicht lösen, wenn es nicht zum Beispiel auch im Bereich der Finanzmärkte eine Finanztransaktionssteuer wirklich gibt. Ja, also wenn es quasi eine Deckelung auch gibt von Preisen, weil wenn Sie sich überlegen, überhaupt jetzt selbst eine Mietwohnung in Köln zum Beispiel zu mieten oder in Hamburg oder in München, ist das ja auch fast für Normalverdiener, wer auch immer das noch sein mag, schon fast unmöglich geworden, ja. Das heißt, es muss auch hier irgendeine Form von Regulierung greifen, weil sich das eben viele Menschen nicht mehr leisten können. Und dafür gibt es ja auch Bewegungen. Auch in Deutschland gab es ja auch diese Kampagnen in Berlin, ja, und diese Umfragen und quasi, dass der Berliner Senat das jetzt auch beschließen soll, ob es so einen Mietpreisdeckel gibt, der wieder aufgehoben worden ist vom Bundesverfassungsgericht. Also es gibt ja diese Entwicklung und auch quasi soziale Kämpfe darum, wie dieses Problem angegangen werden muss. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe natürlich auch keine Lösung dafür, ja. Nur es müssen sozusagen natürlich verstärkt, auch wenn man sich die EU anschaut, im Grunde müsste auch die Europäische Kommission viel mehr tun noch, als was sie bisher tut. Sie hat mittlerweile also einen sogenannten Resilienzplan entwickelt, wo die Mitgliedstaaten dann auch quasi Förderung bekommen, beziehungsweise auch Gelder ausgeschüttet bekommen, auch zum Teil einerseits über Kredite, aber auch über andere Formen, die sie nicht zurückzahlen müssen, um eben quasi die Folgen der Pandemie zum Beispiel abzufedern nur. Und das ist etwas, was natürlich was ganz anderes als im Zuge der damaligen von 2015 noch Austeritätsprogramme, wo ja nur Sparen angesagt war, sondern jetzt hat man wirklich erkannt, man muss jetzt investieren, man muss Geld in die Hand nehmen, um die Länder irgendwie wieder aufzubauen, um die Pflegesysteme zu unterstützen, zu machen, auch für Digitalisierungsprozesse etc. Ja. Also es gibt natürlich viele Programme, die auch versuchen, da was weiterzuentwickeln. Aber wenn Sie dann zum Beispiel wieder an die Weltklimakonferenz in Ägypten denken, wo eigentlich fast nichts dabei rausgekommen ist, wirklich um diese Klimaproblematik wirklich anzugehen, dann ja, ist es natürlich schwierig, ne? Weil wenn nicht jetzt, müsste da was getan werden, ja.
Also könnte man vielleicht sagen, dass so konkrete Lösungsansätze gerade noch so sehr in the making sind, obwohl es natürlich so kurzfristige Lösungen gibt. Aber wenn man es ja langfristig denkt, muss da jetzt, also ist jetzt wirklich allerletzte Not, da irgendwie was zu tun.
Im Umweltbereich auf jeden Fall, würde ich sagen, mit der Klimakrise. Aber selbst wenn wir auch zum Beispiel schauen, es gab immer schon zum Beispiel so Debatten auch im feministischen Kontexten, wo es darum ging, auch soziale Reproduktionsleistungen zu bewerten oder zumindest für die Inwertsetzung oder die Berechnung des BIPs mit heranzuziehen. Ja, also wie viel unbezahlte Arbeit leisten Personen in Privathaushalten, wird man sozusagen zu einer realistischen Einschätzung des BIPs eigentlich kommen, weil auch das BIP eines Landes quasi dann auf sehr viel unbezahlte Arbeit beruht. Und selbst das sind Diskussionen, die ja schon seit 20, 30, 40 Jahren laufen, also seit Mitte der 80er Jahre eigentlich, ja. Und leider muss man sagen, hat sich da wenig getan. Ja, also die unbezahlte Arbeit quasi wird immer noch quasi stillschweigend vorausgesetzt. Und es müsste quasi wirklich neue Ansätze geben, zum Beispiel wie die Arbeitszeitverkürzung, wo ja von bestimmten Unternehmen und kleine und mittelständische Betriebe auch, zum Beispiel in Österreich gibt es einige Fälle, die das schon umsetzen, die wirklich so eine zum Beispiel 34-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich umgesetzt haben und wo sie merken, ja, das gibt den Arbeitnehmerinnen mehr Flexibilität auch für die soziale Reproduktionsleistung einerseits, also auch für mehr Freizeitaktivitäten. Also es gibt ja schon so ein Umdenken quasi und ich habe eigentlich auch Hoffnung, dass diese Generation der 20- bis 30-Jährigen auch so denkt, beziehungsweise dafür tut, quasi etwas tun wird, damit man gerade die Umweltkrise noch mehr die ist ja im Grunde momentan durch die Klimaaktivistinnen auch in Deutschland in aller Munde, muss man ja sagen, fast schon. Aber auch in anderen Bereichen, nämlich eben quasi Niedriglohnsektors, der ja in Deutschland auch sehr vorherrscht, ja. Also um da auch zum Beispiel die Pflegeberufe aufzuwerten, beziehungsweise eben die Entlohnung dafür. Das sind ja alles so Prozesse, die jetzt im Grunde auch durch die Pandemie angestoßen worden sind, wo das quasi ja publik geworden ist, dass Klatschen alleine nicht hilft, sondern dass die Leute wirklich auch höhere Löhne brauchen, ja. Und vor allem die Frauen, die in diesem Sektor arbeiten auch.
Genau, hier sind jetzt in der Zwischenzeit noch ein paar Fragen reingekommen. Und zwar einmal, ja, wieso sind viele dieser Krisen scheinbar noch nicht im Bewusstsein der Menschen angekommen? Liegt es vielleicht daran, dass die Mittelschicht viele dieser Krisen durch Outsourcen an Dienstleister, in Klammern Lieferdienste, Nannies und so weiter, noch nicht spürt?
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, dass wir, also wenn ich jetzt von mir spreche, in Westeuropa oder in Deutschland und Österreich, und wenn wir zu einer bestimmten Mittelschicht oder gehören mit einem relativ guten Einkommen der Eltern oder von einem selbst, ja, dann spürt man diese Problematik natürlich nicht, ja. Also die Dimension der Umweltproblematik ist uns in diesem Ausmaß ja vielleicht auch noch gar nicht so bewusst. Ja, also sonst würden wir alle nicht mehr fliegen, würden keine Kreuzfahrtschiffe mehr buchen. Ich meine, das tue ich sowieso nicht, aber es sind ja sozusagen reale Dimensionen, die Menschen im globalen Süden schon seit langem zu spüren bekommen. Und und das ist ja auch eines der Phänomene, weil Sie es angesprochen haben in der Frage auch, quasi, ja, die neuen Essenszusteller zum Beispiel, die ja auch unter sehr prekären Bedingungen arbeiten, ja, und für uns natürlich den Vorteil haben, okay, wir müssen uns nicht hinstellen und kochen und können unser Essen einfach bestellen online. Ja, aber eben zu diesen neuen Problematiken führen, nämlich, dass diese Leute eben meinetwegen auch oft gar keinen Kollektivvertrag haben, zum Beispiel keine geregelten Arbeitszeiten etc., ja. Und das uns selbst vielleicht nicht bewusst ist, aber dafür hoffe ich mal, ist ja auch in der Pandemie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschaffen worden. In Österreich gibt es auch Streikbewegungen dieser Lieferanten zum Beispiel. Also das ist etwas, was quasi einen bestimmten Wohlstandsgefälle, sage ich mal, auch wie das in Westdeutschland vor allen Dingen auch lange Zeit vorgeherrscht hat, dann auch nicht ins Bewusstsein vorgedrungen ist, ja, weil man sich natürlich auch sehr stark zurückziehen kann in seine eigene Lebenswelt, wenn man nicht selbst aus sehr prekären Verhältnissen kommt, selbst, ja, wo die Eltern vielleicht es sich auch gar nicht leisten können, jemanden zum Studieren auf eine Universität zu schicken, zum Beispiel.
Ja. Genau, jetzt noch eine Frage. Wenn wir eine wirkliche Veränderung von Geschlechterverhältnissen hätten und zum Beispiel Männer genauso Reproduktionsarbeit übernehmen würden, würde das das Szenario verschieben?
In einer gewissen Hinsicht schon. Also es geht ja nicht nur darum, so zwischen Männern und Frauen das aufzuteilen, sondern insgesamt die unbezahlte Arbeit besser aufzuteilen, ja, oder darüber nachzudenken, wie wollen wir Arbeit oder welche Arbeit wollen wir entlohnen und welche nicht? Das ist ja auch eine Frage, die damit einhergeht, ja. Also welche Arbeit ist uns etwas wert? Und meistens hat ja in unserer westlichen Gesellschaft nur dann etwas einen Wert, wenn es auch entlohnt wird, ja, also mit Geldleistung. Und das ist natürlich eine generelle Frage, ob das so sein muss, ja, oder ob wir nicht auch durch andere Formen von Vergemeinschaftung, ja, dafür sorgen, dass das funktionieren kann, ja, auch jenseits von Lohnarbeit. Das müsste aber auch dann dazu führen, dass man ganz anders denkt, also diese Form von Privathaushalt, dass man sich anders organisiert, ja, also Kita-Gruppen meinetwegen einführt und solche Sachen. Aber all das muss natürlich auch mit einer Umstrukturierung der bezahlten Arbeit einhergehen. Ja, es geht nicht einfach so, wie gesagt. Nicht umsonst haben wir ja auch in Deutschland und Österreich auch immer noch den höchsten sogenannten Gender Pay Gap. Also die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen ist ja in Österreich und Deutschland immer noch sehr hoch. Obwohl sie selbe Arbeit zum Beispiel dann Frauen dann ab einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr quasi dann nur noch umsonst arbeiten. Also all das sind auch so normative Vorstellungen an die Gesellschaft, müssten verändert werden, damit es da eher auch zu mehr Gleichstellung kommt zwischen den Geschlechtern. Ja.
Ich habe da tatsächlich auch noch eine Frage. Also wir haben jetzt immer über Produktionsverhältnisse oder Reproduktionstätigkeiten gesprochen. Und das ist ja auch vor allem so auch der Tenor an der zweiten Welle der Frauenbewegung gewesen. Und heute ist es ja eher auch so, dass viel über Care-Tätigkeiten gesprochen wird. Und da habe ich mich gefragt, also natürlich werden die Begriffe auch immer synonym verwendet, aber gibt es da jetzt, wenn ich mich jetzt für den Begriff der Care-Arbeit entscheide oder aber für die Reproduktionsarbeit, gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, semantische Unterschiede? Gibt es da irgendwie Deutungsverschiebungen mittlerweile oder kann man doch sagen, das ist ziemlich synonym zu gebrauchen?
Ich würde sagen, der Begriff der sozialen Reproduktion ist ein bisschen weiter gefasst noch, ja, weil er alle Tätigkeiten umfasst, auch der biologischen Reproduktion, ja, also Kinder kriegen, Essen kochen und so weiter. Der Care-Begriff ist ja doch schon eher auf die Pflege und Betreuung eher eingeschränkt. Also das würde ich aus meiner, diesem Kontext schon so unterscheiden nochmal. Ja. Also natürlich kann der Care-Begriff auch weitere Dimensionen erfassen, aber der Care-Begriff bezieht sich ja hauptsächlich auf diese Pflegetätigkeiten oder Betreuungstätigkeiten oft. Ja. Also das würde ich sagen als Unterschied. Aber das liegt natürlich auch ein bisschen an der Tradition. Wenn man den sozialen Reproduktionsbegriff stark machen möchte, kommt das eher aus so einer neomarxistischen Tradition heraus, ja, aus den 70er Jahren auch, die diesen sozialen Reproduktionsbegriff dann auch immer gleich im Kontext mit der Produktionsweise im Kapitalismus quasi das versuchen, ins Verhältnis zu setzen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Care-Begriff das immer tut, aber ich forsche jetzt auch nicht im Detail zum Care-Begriff. Ich habe einige Kolleginnen wie die Brigitte Auenbacher in Linz zum Beispiel, die sehr viel dazu auch forscht, ja, die das schon auch ins Verhältnis zum Kapitalismus setzt. Birgit Riegraf, die ist ja, glaube ich, auch in Paderborn oder tut das auch, ja. Genau, also da gibt es sozusagen nicht nur semantische Unterschiede, sondern auch inhaltliche Unterschiede von der Begriffsdefinition, ja.
Hier ist noch eine Frage. Könnte Arbeitszeitverkürzung nicht zu Rebound-Effekten hinsichtlich Klimawandel führen, zum Beispiel, wenn die gewonnene Zeit für Konsum genutzt wird?
Das ist natürlich eine gesellschaftspolitische Frage, ja. Also im Sinne, Sie meinen, dass es sich dann verschlechtert, vermutlich, ne? Es muss ja nicht für Konsum, es kann ja auch für andere Tätigkeiten, ja, genutzt werden, also die vielleicht nicht nur auf Konsum ausgerichtet sind, weil Konsum allein macht uns ja wahrscheinlich auch nicht glücklich, sondern es kann ja auch für Tätigkeiten genutzt werden, Freunde treffen, weiß ich nicht, in der Natur sein und so weiter, wo man jetzt nicht primär nur mit dem Auto hinfährt, sondern vielleicht auch über andere Wege dorthin gelangt, ja. Es gab ja jetzt auch in Deutschland quasi dieses 9-Euro-Ticket, was ja dazu geführt hat, dass viele Menschen auf einmal mobil waren. Und man ja gesehen hat, es gibt auch ein großes Bedürfnis dazu, mobil zu sein. Und das wollen wir ja auch nicht unterbinden, sondern die Frage ist, wie können wir klimagerecht mobil sein zum Beispiel, ja? Oder wie können wir konsumieren, vor allen Dingen dann, wenn wir wissen, dass bestimmte Kleidungsunternehmen Textilien herstellen unter sehr ausbeuterischen Bedingungen in Bangladesch oder Indien, ja, und dann eben nicht bei diesen Ketten kaufen zum Beispiel, ja. Das sind ja auch sozusagen Konsumentenentscheidungen, die wir selbst auch treffen können. Ja? Also man muss das vielleicht positiv sehen, sondern sozusagen die Alternativen, die es dazu gibt. Natürlich kann es auch dazu führen, je nachdem, wie reflektiert die Menschen selbst sein wollen, dass es zu einer Verstärkung von Konsumverhalten führt. Ich würde aber hoffen, gerade durch solche Diskussionen, wie wir sie heute führen, dass es eher zu einer Aufklärung kommt, warum das wichtig ist, vielleicht andere Alternativen dazu zu suchen. Ne?
Hier ist noch folgende Frage. Gibt es politische Maßnahmen, um die sozialen Reproduktionsleistungen gerechter zwischen den Geschlechtern aufzuteilen?
Ja, es gibt ja schon Versuche, sozusagen durch das Sichtbarmachen, also zum Beispiel auch des Gender Pay Gaps, also quasi der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen zu zeigen, dass hier eben noch gravierende Unterschiede bestehen, dass Forscherinnen, ich und andere oder auch verschiedene politische Gruppierungen haben ja immer schon versucht und auch bestimmte Parteien darauf hinzuweisen, dass es da Ungleichheiten gibt auch, ja. Also von daher gibt es ja natürlich schon sehr viele Ansätze, die versuchen eben auf bestehenden Ungleichverhältnisse auch zwischen den Geschlechtern hinzuweisen. Ja? Also dazu gibt es ja genügend Studien, die man sich auch im Studium anlesen kann, beziehungsweise genügend Kolleginnen, die dazu geforscht haben. Genau, also gerade was den Gender Pay Gap betrifft, gibt es sehr viele Studien, aber auch Gruppierungen wie ATTAC zum Beispiel oder auch in Deutschland gibt es ja auch dieses Care Revolution, ein Projekt um Gabriele Winker herum, die auch ein Buch über Care Revolution, also der Care-Begriff da wieder, geschrieben hat, ja, und die versuchen quasi so, ja, alternative Lebens- und Arbeitsweisen auch aufzuzeigen, ja, die vielleicht dann auch in der Folge zu mehr Geschlechtergerechtigkeit führen würden, ne.
Ja, ich musste jetzt gerade irgendwie auch nochmal an den Gleichstellungsbericht beispielsweise gucken, der ja auch allen eigentlich öffentlich zugänglich ist, auch noch als ein Instrument, also da passiert ja was, und jetzt haben wir hier natürlich auch, glaube ich, sehr viele Zuhörende, die tatsächlich irgendwann mal an die Schule gehen, angehende Lehrkräfte, die zukünftig an der Schule arbeiten. Und auch da kann man ja auch einen kleineren Rahmen dafür sensibilisieren. Also weil, also was Sie ja auch gesagt haben, dass es eben diese Ungleichheiten gibt, da das hat ja, so denke ich, doch wieder auch noch mit Geschlechterstereotypen oder bestimmten Bildern von Geschlechterrollen was zu tun, wo wir wirklich im Kleinen eigentlich erstmal auch ansetzen könnten, würde ich jetzt so sagen.
Genau, es hat was mit den Normen zu tun, mit diesen Geschlechterstereotypen auch, die ja auch immer noch gesellschaftlich sehr stark vorherrschen, also mit unseren Erwartungshaltungen an Frauen, an Männer, an Transpersonen, ja, also es gibt ja verschiedene Geschlechter, nicht nur eben die Zweigeschlechtlichkeit mittlerweile, ja, oder immer schon eigentlich, aber mittlerweile ist es auch sozusagen amtsgültig, dass man das auch im Personalausweis eintragen kann, ja, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt. Also von daher, klar, es geht auch darum, bestimmte Stereotypen, die eigenen Denkweisen, die eigenen tradierten Geschlechterklischees, die man vielleicht selbst mit sich herumträgt, hinterfragen, warum das so ist, ja, und auch in der feministischen Forschung gibt es dazu ja sehr viel Literatur, die versucht eben diese kulturellen Normen, die mit Geschlechterstereotypen einhergehen, aufzuzeigen und versuchen zu verändern, ja, also, aber das wird sich nur, das kann ja nur gesellschaftlich passieren, ja, indem man immer wieder gegen Geschlechterstereotypen angeht, ja, oder auch gegen die Marginalisierung von spezifischen Gruppierungen versucht anzugehen. Ja. Es, genau wie Rassismus wird auch Geschlechterungleichheit nicht einfach so auf die Schnelle verschwinden. Und das hat natürlich was auch mit unserer eigenen Denk- und Reflexionsweise zu tun und wie das auch gesellschaftlich verhandelt wird. Ja. Also wenn bestimmte rassistische Stereotypen weiterhin vorherrschen, und das tun sie ja auch, müssen wir uns darüber genauso Gedanken machen wie über Geschlechterstereotypen. Und das ist ja das, was ich versucht habe, so ein bisschen aufzuzeigen, dass das oft auch über, was ich da zum Beispiel rechtspopulistische Diskurse ineinander greift, ja. Und dazu dann führt, dass bestimmte Parteien das halt auch für sich suchen auszunutzen, ne? Mhm.
Ja. Wow. Hier nochmal eine andere Frage. Wie real ist die Annahme, dass Arbeitszeitverkürzungen diese und jene positive Effekte hätten? Soweit ich das sehen kann, haben Menschen Arbeit oder nicht, und wer welche hat, kann von einer 40-Stunden-Woche nur träumen, plus sozialer Reproduktion.
Meinen Sie, dass man von einer 40-Stunden-Woche nur träumen kann? Weil, also, Es muss ja nicht so sein, dass die Frage ist ja, wie ist Arbeit verteilt und wie ist es entlohnt? Ja, also, und es könnten ja, man könnte sich ja für Modelle einsetzen, dass Arbeit besser entlohnt wird, erstens, und dass auch, wenn man nur, weiß ich nicht, zum Beispiel 30 Stunden oder 34 Stunden arbeitet, dass es trotzdem noch zu demselben Gehalt entlohnt werden würde. Ja, das ist ja eine Entscheidungsfrage auch von Unternehmen, wo natürlich dann oft argumentiert wird, ja, dafür gibt es das Geld nicht, aber es gibt ja vieles Geld. Ja. Es ist auch eine Verhandlungssache. Ja. Es ist eine Sache, wie wir leben wollen, wie wichtig wir so etwas nehmen und wie bestimmte gesellschaftliche Strukturen schon so fest verankert sind, dass wir meinen, wir können sie gar nicht verändern. Aber sie sind veränderbar, ja, sie sind ja verhandelbar. Es ist ja nicht so, dass etwas auf Dauer in Stein gemeißelt ist und so bleiben muss. Es ist natürlich eine politische Entscheidung auch oft, ja, also weil das natürlich einhergeht mit schon Umverteilungsmechanismen, die man dafür auch angehen muss, natürlich. Ne? Aber klar, also Menschen, die gerne irgendwie überhaupt mal eine Beschäftigung, Vollzeiterwerbstätigkeit oder auch eine 40-Stunden-Woche hätten, weil sie zu wenig verdienen, da ist ja nicht das, da ist ja eher der geringe Lohn das Problem auch, ja, der da in der Hinsicht angegangen werden müsste eigentlich.
Genau, hier gibt es auch noch mal, sage ich mal, einen kleinen Kommentar oder Nachtrag an alle zu der Diskussion eben noch. Also hier wird geschrieben, naja, Deutschland hat sich dazu zum Beispiel das Bündnis Sorgearbeit Fairteilen gegründet und arbeitet daran nun. Also vielleicht noch mal zu der Frage von Auflösung von Geschlechterstereotypen, was kann man da eigentlich konkret machen als Hinweis an alle? Ah, und hier noch der Nachtrag zu der letzten Frage. Missverständnis, wer eine Stelle hat, muss weit mehr als 40 Stunden arbeiten. Für Teilzeitstellen gibt es kaum Angebote.
Ja, das ist natürlich auch ein Problem, ne? Dass sozusagen die Menschen, die dann eben schon 40 Stunden arbeiten, das ist ja auch genau das Argument gewesen, auch bei jetzt Frauen in der Pandemie, die vielleicht auch eine Vollzeitstelle haben und trotzdem noch die unbezahlte Betreuungsarbeit zu Hause von Kindern oder von pflegenden Angehörigen übernehmen mussten, ja. Das ist ja genau das Problem. Also deswegen wäre es ja sinnvoll, darüber nachzudenken, bezahlte Arbeit quasi wirklich stundenmäßig zu verkürzen. Beziehungsweise oder eben den sozialen Sektor, den Pflegesektor so auszubauen, dass man sich das auch leisten kann, eine Pflegeperson quasi anzustellen oder beziehungsweise jemanden ins Pflegeheim geben zu können, je nachdem, was persönlich auch gewünscht ist, ja, was möglich ist, ja. Das sind ja alles Faktoren, über die man nachdenken kann. Und die Frage ist, wie kann man das konkret realisieren in der derzeitigen Lage? Wir sind natürlich noch weit, das klingt jetzt vielleicht auch alles ein bisschen utopisch, was ich hier sage, aber trotzdem ist es natürlich. Wenn wir es nicht angehen und wenn wir nicht solche Forderungen stellen, wird es auch nicht passieren. Ja, also gerade die Pandemie hat uns ja gezeigt, dass wir mehr Pflegekräfte brauchen. Auch jetzt sind die Krankenhäuser in Deutschland und Österreich schon wieder gefüllt, habe ich gelesen, auch mit gerade bei Kinder, ja, die unter bestimmten respiratorischen Syndromen gerade verstärkt leiden auch, ja. Also die Probleme sind ja nicht vorbei und sie werden weiter bestehen bleiben und wir brauchen Lösungen dafür, ja. Also ja. Und die kann man nur politisch einfordern, ja. Und diese Gruppierung, die jetzt auch gerade genannt wurde, dieses Fair Umverteilen, ist eine davon. Zum Beispiel in Österreich gibt es die auch. Fair Teilen nennt sich die, glaube ich, in Österreich. Oder auch ATTAC und andere Bewegungen tun das auch noch und fordern das immer noch, ja. Und Gewerkschaften fordern das zum Teil auch, ja, je nachdem. Genau, aber das sind sozusagen die Gruppierungen, die dafür natürlich, oder auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die dafür eintreten könnten, ja. Oder die paritätischen Wohlfahrtsverbände könnten das natürlich auch tun, ja, und tun das ja auch.
Hier kam gerade noch rein, wobei es bei Teilzeitstellen oft auch so ist, dass es weniger Gehalt gibt, aber die Arbeitszeit an sich trotzdem mehr ist als das Gehalt im Vergleich zur Vollzeitstelle. Das Verhältnis Gehalt-Arbeitsstunden ist in einem Vollzeitvertrag besser. Außerdem, Männer haben oft größere Probleme, eine Teilzeitstelle zu bekommen, bei Frauen das gleiche Problem bei Vollzeitstellen.
Ja, das kann sehr gut sein. Ja, natürlich. Meistens ist es ja leider so, dass auf einer Teilzeitstelle man mehr arbeitet für weniger Lohn oder Überstunden macht. Ja, gibt es auch diverse Studien. Also das ist nach wie vor auch ein Problem. Ja, natürlich. Ja. Ich bin jetzt keine Arbeitsmarktexpertin, deswegen kann ich da im Detail jetzt auch nichts zu sagen. Aber ja.
Ich habe da auch noch mal vielleicht noch mal so eine, das geht jetzt schon ein bisschen vielleicht raus und noch mal eine Nachfrage zum Intersektionalitätskonzept, weil wir im Vortrag auch gehört haben, dass Ungleichheiten oft oder sagen wir, was heißt oft oder intersektional betrachtet werden sollten. Also wie, wenn ich mir jetzt wirklich die Kategorien Klasse und Geschlecht anschaue und wie diese jetzt vielleicht auch noch mit anderen Strukturkategorien zusammengehen. Also wie kann ich die Kategorien oder diese Verschränktheit, sage ich mal, in der Forschung so betrachten, dass vielleicht die, wenn wir jetzt Klasse und Geschlecht sehen, die eine Kategorie nicht so weit in den Hintergrund rückt oder vielleicht auch irgendwo verloren geht. Und weil das ja tatsächlich, wenn ich mir bestimmte Situationen angucke, dass es ja dann auch schwierig ist, die Kategorien irgendwo gleichermaßen zu betrachten. Gibt es da gerade in der Forschung konkrete Ansätze innerhalb dieser Intersektionalitätsdebatte, die dieses, sag ich mal, dieses Dilemma irgendwie konkret angehen?
Ja, das wird natürlich in der Intersektionalitätsdebatte selbst auch diskutiert, ja, inwiefern man wirklich verschiedene Kategorien zusammendenken kann. Und das ist natürlich gleichzeitig auch ein Problem oft in der Forschung, weil je nachdem, wie man das Forschungsdesign auf eine empirische Studie anlegt, dann quasi, um eben auch möglichst viele Kategorien berücksichtigen zu können. Und meistens können das Studien dann auch nicht. Das ist auch das Problem, ja. Also, dass man zu Klasse und Geschlecht oder sozialer Ungleichheit gibt es natürlich sehr viele Studien. Oder auch zu Rassismus und Geschlecht und Klasse, ja. Und oft kommen sie dann schon in Probleme, wenn sie dann noch irgendwie Gesundheitszustand dazu nehmen wollen. Oft sind das dann ja nur so empirische oder Statistiken, wo sie die verschiedenen intersektionalen Kategorien auch mit drin haben. Aber auch qualitative Studien dazu durchzuführen, wird dann natürlich schon unheimlich komplex, ja. Das ist auch ein Problem, würde ich sagen,
ja. Sie hatten ja vorhin auch im Zusammenhang mit den multiplen Krisen erwähnt, naja, dass wir eben dieser Rechtsruck oder sagen wir mal populistische Parteien momentan ja so einen Aufschwung haben, wie wir jetzt auch kürzlich in Italien gesehen haben. Gibt es denn da eigentlich auch Erklärungsansätze, warum das jetzt so in den letzten, würde ich sagen, 10 Jahren gerade so aufploppt?
Nee, ich würde sagen, es gibt ja immer, es ist ja auch eine Folge auch von sozialen Krisen oder von eben diesen verschiedenen Krisen, die ich schon angesprochen habe, ja, weil wenn die Menschen quasi zum Beispiel ihre Lebensgrundlage oder auch ihre Arbeitsplätze verlieren oder der Verlust davon droht, entstehen natürlich auch Ängste. Und die können natürlich dann oft auch instrumentalisiert werden von solchen Parteien, ja, weil sie dann bestimmte Heilsversprechungen machen oder sagen, sie würden diese Probleme lösen, obwohl sie das vielleicht gar nicht im Detail können, ja, und dann oft nur einfache Antworten dafür haben oder die Schuld quasi auf Migration zum Beispiel schieben, ja. Wobei, wenn man daran denkt, gerade in Deutschland zum Beispiel, lebt auch Deutschland davon von der sogenannten ersten und zweiten Welle der Einwanderer, aber auch in den 60er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, zum Beispiel 1960, ja, wo die türkischen Immigranten überhaupt gekommen sind, oder weil es einen Arbeitskräftemangel gab, ja. Es ist immer die Frage, auch da ist diese Intersektionalität vielleicht wichtig, weil es ist immer die Frage, wer darf kommen und wer darf nicht kommen? Welche Migrantinnen sind gewünscht und welche sind unerwünscht? Wir haben zum Beispiel die Debatte, das ist noch Anfang der 2000 Jahre, über die indischen IT-Facharbeiter quasi gehabt, die gerne gesehen worden sind und die einfach nach Deutschland kommen konnten. Oder auch in Österreich war das der Fall. Andere halt nicht, ja. Also andere sind dann eher unerwünscht. Also auch da belappen sich sozusagen soziale Ungleichheit oder Klassenpositionen, mein Herkunftsland, wo ich herkomme, Geschlecht und andere Faktoren. Ja? Also da kann man ja eigentlich sehr schön sehen, wie diese Debatten oft geführt werden und wozu sie auch oft instrumentalisiert werden. Ja? Und das ist jetzt gerade auch, Rechtspopulisten haben natürlich dann, auch zum Beispiel, nehmen wir mal wegen auch Orban, den ich schon mehr als einen Rechtspopulist bezeichnen würde, der ist schon dabei, die Demokratie in Ungarn quasi abzuschaffen, aber er wird immer noch gewählt. Warum ist das so? Weil er natürlich auch für diese verschiedenen Krisenphänomene, auch diese Finanzmarktkrise, Auffangeffekte hatte. Ja? Also quasi die Leute dann auch in bestimmten sozialpolitischen Bereichen mit seiner Politik auch unterstützt, damit sie ihn wieder wählen, während er gleichzeitig auch die Medien oder die freien Medien abschafft, gleichzeitig. Ja? Aber das ist für viele dann erstmal am Anfang vielleicht erstmal nicht so auffällig und dann erstmal auch nicht so relevant, wenn man an der Armutsgrenze lebt oder seine Kredite, weil ja auch während der Finanzkrise in Ungarn so, dass viele Fremdwährungskredite hatten und Orban quasi das aufgefangen hat, ja, also diese Verschuldung. Das heißt, hat auch quasi mit bestimmten Mitteln versucht, quasi diese Krise aufzufangen, ja, auch wenn das in der populistischen Manier passiert ist. Und deswegen ist es ihm natürlich auch gelungen, dann sukzessive auch andere demokratische Rechte abzubauen. Gut, das ist das Phänomen Ungarn. In Italien haben wir auch eine hohe Arbeitslosigkeit, vor allen Dingen auch im Süden, ja, eine hohe Staatsverschuldung. Und ja, die Menschen scheinen es irgendwie satt zu haben. Die herkömmliche Politik scheint ihnen nicht das zu geben. Und deswegen ist auch Meloni oder sind auch wieder Salvini und an die Macht gekommen, glaube ich. Und man wird sehen, wie lange sie sich halten werden. Ja, weil im Endeffekt werden auch die diese multiplen Krisenphänomene nicht dadurch alleine lösen können. Und aber ich glaube, das ist auch gerade, und das ist auch in Deutschland ja so, dass vor allen Dingen auch bestimmte Facharbeiter um ihre Existenz sich Sorgen machen, ja, eben auch aufgrund verschiedener multiple Krisenphänomene, ja, oder um Jobverlust und ihre eigene Zukunft, was dann ja, was sie dann auch vielleicht anfällig macht für Rechtspopulisten dann, ja. Das ist in Deutschland ja auch schon sehr stark untersucht worden, eben auch von dem besagten Klaus Dörre, der das in Jena, lehrt und da auch mehrere Studien auch durchgeführt hat über Rechtspopulismus, sogar auch in den Gewerkschaften oder so, also solche Tendenzen und Ansätze, warum die Menschen rechtspopulistische Parteien auch wählen, ja. Es ist oft auch eine Folge eben von diesen verschiedenen Krisenphänomenen, ja, und der sozialen Unsicherheit, mit denen die Leute konfrontiert sind, ja.
Also von mir erstmal vielen, vielen Dank für den super interessanten und auch wichtigen Vortrag und auch für die schöne Diskussion gerade und auch an Sie, die jetzt zugehört haben. Wenn jetzt keine Fragen mehr da sind, würde ich sagen, dass wir die Sitzung für heute auch schließen können. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte Ihnen was mitbringen.
Genau. Hier kam tatsächlich noch ein kleiner Kommentar, das ist vielleicht ganz nett zu hören. Danke für den unglaublich interessanten Input.
Vielen Dank, ja. Wenn Sie sich dafür interessieren, ich habe auch mehrere Bücher, die können auf meine Homepage schauen, da finden Sie auch weiterführende Literatur zu dem Thema. Heute habe ich nur ein paar dieser Dimensionen, dieser multiplen Krise eigentlich angerissen, ja. Vielen Dank.